Das Thema, um das es heute geht, zwei Wege ins gelobte Land. Zwei Wege ins gelobte Land. Manni, bin ich auf Sendung? Irgendwie ja? Kann man mich verstehen? Okay, wunderbar. Das hat mit dem zu tun, natürlich, was Maren auch gerade gelesen hat, das Volk Israel auf dem Weg ins gelobte Land. Aber ich möchte noch einmal ein bisschen zurückgehen in das Ganze. Das Erste, was bei mir steht, Radtour als Abenteuer. Britta und ich haben so einige Radtouren gemacht, also nicht nur von hier bis zum Ostseekanal, sondern wir haben irgendwann entdeckt, länger unterwegs zu sein mit dem Rad ist wirklich eine klasse Sache. Und ich habe nochmal in meinem Tagebuch nachgelesen, gestern und vorgestern, auch die Vorbereitung, wo dann stand, meine Güte, was haben wir uns vorgenommen? Das war so diese Tour, wo wir von der Donauquelle bis nach Wien fahren wollten, also von Donaueschingen bis Wien. Das sind so knapp 1000 Kilometer. Und das war für uns, wir sind ja also nicht so die Eisenbeine, die sagen, ich fahre mal eben mit dem Rad die Eiger Nordwand hoch oder über die Alpen vom Frühstück oder so. Es gibt ja Leute, die machen das. Das war schon echt eine Herausforderung. Dann wurde geplant, wie machen wir das und was brauchen wir. 3 Wochen waren wir unterwegs. Und das Erste ist natürlich, wenn man losfährt, ich habe da mal was mitgebracht. So eine Tasche. Und wisst ihr, wie viel man davon mitnehmen kann an einem Fahrrad? 2. 2 solche Taschen für 3 Wochen. Das war eindeutig. Also wir haben mehr ausgepackt als eingepackt. Man muss immer gucken, was brauche ich, was brauche ich wirklich. Und der Haufen passt nicht rein. Was nicht reinpasst, muss zu Hause bleiben. So einfach ist das. Heutzutage gar nicht mehr so einfach, finde ich. Weil man irgendwie versucht, immer alles mitzukriegen. Also 2 solche Taschen für jeden von uns, für 3 Wochen. Und ich habe auf der Tour in Passau sogar noch wieder Sachen nach Hause geschickt. Ihr müsst euch mal vorstellen, ein paar Schuhe ist die Tasche halb voll. 2 Paar Schuhe ist sie ganz voll. Also muss man gucken, was mache ich damit? Die aufblasbaren Wanderstiefel oder so gibt es irgendwie nicht. Also Gepäck ist etwas, was man, worauf man sich beschränken muss. Und nachher kam noch ein anderer Faktor dazu, nämlich nicht nur, was passt da rein, sondern jedes Kilogramm, was neben meinen Kilos, die ich habe, noch dazukommt auf meinem Gepäckträger, muss ich auch den Berg hochschleppen. Und dann merkt man schon, ein bisschen weniger wäre gar nicht schlecht, dann habe ich weniger, muss mich weniger quälen. Das Zweite war, wir mussten überlegen, wie machen wir dann die Etappen? Also, wenn wir es überhaupt schaffen. Wie viel Zeit haben wir und wie viel teilt sich das denn auf? Also, wenn wir nochmal so und so viele Tage Pause einplanen, dann müssen wir pro Tag durchschnittlich so und so viele Kilometer fahren. Und da wussten wir auch nicht, kriegen wir das hin? Also, einmal ist ja ganz toll, aber nächsten Tag und übernächsten Tag und übernächsten Tag und jeden Tag wieder, das ist ja nicht nur eben einmal zum Nord-Ostsee-Kanal und zurück, wo man sagt, dann können wir erstmal eine Woche Pause machen, sondern das musste weitergehen. Wie soll das gehen? Und dann, als wir noch unterwegs waren, der Tag ist ja irgendwann auch zu Ende und dann muss ich wissen, wo übernachte ich denn dann? Also wenn man dann ausgepowert ist und teilweise sind wir Strecken gefahren, wo das auch wirklich heiß war. Die Sonne brannte einem auf den Kopf und es gab keinen Schatten weit und breit. Dann ist man froh, wenn man irgendwo ankommt. Aber dann ist es auch gut, wenn ich weiß, wo denn? Wo kann ich denn schlafen? Und wo kriege ich denn abends noch was zu essen her? Also wir mussten jeden Tag ein Quartier finden. Und ich habe festgestellt, wenn wir irgendwo waren, späten Nachmittag vielleicht angekommen waren, dann hatten wir einen Tag vorher dieses Quartier irgendwie gefunden und dann kam das Abenteuer, erzähle ich gleich noch, wenn man da denn, wo lande ich denn da überhaupt? Was ist denn da? Und erst wenn wir das Quartier für den nächsten Tag gefunden hatten, dann fing die Entspannung an. Dann konnte man sagen, so, jetzt können wir den Tag ausklingen lassen, gucken, ob wir irgendwas zu essen kriegen, duschen und gucken, wo es dann morgen weitergeht, wo wir dann hinkommen können. Und das Tolle ist, wenn man so unterwegs ist, dann trifft man auch andere, die auch unterwegs sind. Also in Passau, das ist schon ziemlich weit unten, so eine Strecke von Passau nach Wien, da waren ganz viele. Und wo fährst du denn hin? Ja, wir wollen nach Wien. Wie lange seid ihr unterwegs und wo wollt ihr noch hin? Und so solche Geschichten. Da gibt es dann auch Leute, die sagen, ja Mensch, ich habe schon ein bisschen was geschafft, wir waren schon ganz schön stolz. Und die sagen, ja, ich habe noch 200.000 Kilometer vor mir, ich will noch ganz weit. Oder andere, die sagen, ja, ich bin gestern losgefahren und mein Schnitt ist nicht so gut. Ich habe diesen Tag nur so 160 Kilometer gefahren. Ich muss noch ein bisschen was an meiner Fitness tun. Solche Leute gab es dann auch, von denen sah man immer nur einen Contentstreifen. Aber dann traf ich auch Leute, die war so ganz entspannt mit ihrem Rad, hatten vorne so ein kleines Köfferchen dran. Da war dann so die Karte, dass sie auch wussten, wo sie hinfahren sollten. Und dann hatten sie eine Flasche mit, ein bisschen was zu trinken. Und in dem Köfferchen oder in der Lenkertasche, da war dann so ein bisschen was zu essen. Wo wollt ihr denn hin? Ja, wir von Passau nach Wien. Wie macht ihr das denn? Ja, all inclusive. Okay, unser Gepäck wird gefahren. Gibt es ein Auto, können wir alles reintun. Und die bringen das schon hin zu unserem nächsten Quartier. Wo ist denn euer nächstes Quartier? Ja, das ist ein Hotel, das ist schon fertig gebucht. Und das übernächste haben wir auch schon, Hotel, fertig gebucht. Und das dann ist auch fertig gebucht, ist alles schon da. Und unser Gepäck wird gefahren und wir haben nur das kleine Täschchen vorne und die Karte. Und manchmal habe ich gedacht, oh meine Güte, hätte ich jetzt auch Lust drauf. Bei uns die dicken Taschen hinten dran. Und man musste alles selber schleppen. Wir wussten zum Teil eben noch nicht, wie wird die Übernachtung, wie wird das Quartier sein. Und die hatten das alles. Manchmal war ich also ein bisschen neidisch auf die. Aber auch nur manchmal. Und immer dann, wenn wir abends angekommen waren und sind dann bei Menschen gelandet, also bei wirklichen Menschen, nicht im Hotel. Hotel haben wir, glaube ich, 2-3 Mal gehabt. Und ich muss sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, wie die ausgesehen haben von innen. Weil die sind irgendwie nicht, die sehen nicht aus. Die sind nur irgendwie Hotelzimmer. Und ich kann dir auch nicht mehr sagen, wie der Mensch oder der oder die Mensch an der Rezeption ausgesehen hat. Keine Ahnung. Ist nicht mehr da. Also, Hotelrezeption oder Oma Braune? Das gibt so, ich könnte euch stundenlang erzählen, dann haben wir telefoniert und geguckt, wo kriegen wir was und das war alles irgendwie belegt, aber die sagten, pass mal auf, wir kennen noch einen Ort, Oma Braune. Die kannten die irgendwie, hörte sich nett an, Oma Braune hat noch was frei, da geht immer was. Und dann sind wir losgefahren, dann kamen wir bei Oma Braune an. Das war jetzt auf einer anderen Strecke, aber ich fand das so eindrücklich. Dann waren wir bei Oma Braune untergekommen. Das war nass, unsere Sachen konnten wir erstmal zum Trocknen aufhängen. Und dann wurden wir richtig aufgenommen. Dann kamen wir in unser Zimmer, 50er Jahre. Also alles, was im Wohnzimmer nicht mehr gebraucht war, war da. Und das Bett, so, ne? Also so, wo man denn schlief. Das war so richtig, hatte man Bodenkontakt. Das war wirklich urig. Und sie hatte sogar einen kleinen Pool, das war toll in der Hitze, da konnte man hinten im Garten konnte man ins Wasser steigen. Und ich habe noch Fotos, wie Britta da planscht. Und wenn das so richtig heiß ist, tut das wirklich gut. Bei Oma Braun. Und dann haben wir bei diesen Leuten auch gesessen, so nachher, und gesprochen. Also das war jetzt nicht Donau, das war jetzt an der Elbe. Und mit dem Mann haben wir gesprochen, der hat im Bergwerk gearbeitet, also richtig DDR damals, und hat ganz viel erzählt, wie so das Leben ablief. Die waren nun beide Rentner. Das war wirklich interessant. Oder das kannst du eben nicht pauschal buchen, diese Menschen. Als wir in Wien angekommen sind, da sind wir nicht im Hotel abgestiegen, sondern wir hatten ein Quartier im erzbischöflichen Priesterseminar. Das kannst du nicht als Pauschalreise buchen. Da kommst du nicht rein. Und wir wussten gar nicht, ob Britta überhaupt mit darf. Weil Frauen gibt's da nicht. Und dann kamen wir da an. Ich kann euch erzählen, wie wir dazu gekommen sind. Das war über Beziehungen und so weiter. Wären wir im Leben nicht darauf gekommen. Kamen wir da an, nebenan die amerikanische Botschaft. Wisst ihr, wie amerikanische Botschaften, wie die aussehen? Also Hochsicherheitstrakt, dicke Mauern, Riesentüren, Stacheldraht, die Straße davor als Einbahnstraße, also nee, war sogar gesperrt, da musste man außen rumfahren, also richtig, und das war direkt daneben. Dickes Eisentor, da musste man erstmal seinen Ausweis zeigen, rollte das Ding auf, weil eben die amerikanische Botschaft nebenan war, deswegen mussten die da irgendwie das mitmachen. Und dann kamen wir rein, wir dachten dann schon, da erwartet uns so ein griesgrämiger Kalfaktor irgendwo in der Rezeption. Eine ganz nette Frau, alles hell erleuchtet und wir sind da richtig, wirklich toll untergekommen. Und dann waren wir, das waren alles Theologiestudenten, also alle, die mal Priester werden wollten, eine ganze Gang. Und die haben sich morgens getroffen zum Gebet und da bin ich mitgekommen, ich sage, kann ich nicht mit? Morgens um 6 haben die sich getroffen. Eine Lobpreiszeit, so wie gerade eben. Dann haben die auch was ganz Liturgisches gemacht. Dann eine freie Gebetsgemeinschaft, also so richtig eine Mischung aus verschiedenen Sachen. War richtig toll. 6 Uhr haben ein paar von denen sich getroffen. Die fanden das richtig gut. Dann war um 7 Uhr Frühmesse und dann gab's Frühstück. Da waren wir auch wieder mit. Den haben wir zusammen gefrühstückt. Das sind so Sachen, die kriegst du nicht im Hotel. Alles ist vorbereitet, wenn du das All-Inclusive hast. Das ist natürlich ganz angenehm. Fand ich manchmal auch gut. Aber am Ende habe ich ihn doch gemerkt, die Begegnung mit den Menschen und was die uns erzählt haben aus ihrem Leben, aus ihrer Region, aus ihrem Ort, das ist anders. Also All-Inclusive, das heißt, alles ist vorbereitet. Alles wird mir abgenommen, das Hotel ist gebucht und ich stelle mir immer so vor, du kommst denn da mit einem Rad an und dann wartet schon einer mit dem Prosecco vor der Tür und darf ich ihr Gepäck reintragen? Nee, habe ich ja gar nicht. Und dann gehst du rein und dann gehst du erstmal schön duschen, ziehst dein Dinnerjacket an, weil du brauchst dann ja nicht dich auf 2 solche Taschen beschränken. Du kannst deinen Überseecontainer mitnehmen, wird ja transportiert. Du musst dich auf nichts, du musst dich nicht reduzieren. Du musst es ja nicht mitschleppen. Und wenn was kaputt geht, Fahrrad wird repariert, kommt sofort der Kundendienst, wenn du auf der Strecke Probleme hast, mach das Ding heil oder bringt dich dann irgendwie ans Ziel, wenn das nicht zu reparieren ist. Das ist bequem und manchmal auch beneidenswert. Jede Etappe ist festgelegt, das ist das andere. Also wir konnten sagen, heute geht nichts mehr, wir machen die Etappe kürzer. Oder hier ist es so schön, hier müssen wir noch einen Tag dranhängen, weil wir müssen das und das uns unbedingt noch angucken. Das konnten die auch nicht. Die mussten jeden Tag, ob das regnet, schneit, egal wie, die mussten immer ihre Etappen fahren. Also ich will jetzt nicht damit sagen, wir waren die Harten, das waren die Weichen, sondern es gibt so 2 Möglichkeiten. Wir sind beide am Ziel angekommen. Die einen so und wir anders. Und ich würde trotzdem nicht mit ihnen tauschen. Bei uns war alles offen. Jeden Tag Quartier suchen. Jeden Tag andere Leute. Jeden Tag andere Überraschungen. Wir sind durch Schlamm gefahren, weil es geregnet hat. Kamen da an und da war so eine ältere Dame, die war ganz alleine da in ihrem Haus. Und die, wir kamen an, sagt sie, nix da. Ihr kommt bei mir nicht rein. Erstmal macht ihr eure Sachen sauber. Da haben wir, was ist das denn? Was erwartet uns da wohl noch alles? Und haben wir dann unsere Taschen sauber gemacht und alles schön abgebürstet, hat sie uns eine Bürste gegeben, dann durften wir rein. Und dann sagte sie, Mensch, ihr habt bestimmt Durst, ne? Wollt ihr was trinken? Ja. Ich habe noch 2 Bier hier. Und wir haben einen Fehler gemacht, die haben wir getrunken. Aber wenn man so ausgepowert ist und trinkst ein Bier bei der Hitze, dann geht erstmal, dann mussten wir erstmal eine Stunde schlafen, also ging gar nichts mehr. Und dann haben wir versucht, noch irgendwas zu essen zu kriegen. Das ging dann auch. Und dann hat sie gesagt, Mensch, ich lade euch noch ein. Wir müssen noch unbedingt zusammen einen Kirschlikör trinken. Ja, klasse. Und dann sind wir in ihren Garten gegangen. Und sie hat ihren Garten gestaltet so als Märchen, also verschiedene Märchenthemen, die wir so haben, war der ganze Garten gestaltet. Und sie hatte auch so eine Kapelle, die ihr wahrscheinlich kennt, so in Bayern oder so, die manchmal am Wegesrand stehen, sind nicht so groß, mit so einem Bogen und da ist dann auch ein Kreuz drin und eine Statue drin. Und sowas hatte sie auch. Die kam irgendwo, ich weiß gar nicht, aus dem Ausland, die ist dann irgendwann nach Bayern gezogen und dann entsprechend dahin. Und da habe ich gedacht, also wenn die mit jedem Übernachtungsgast abends ein Kirschlikör trinkt, dann muss sie oben ein ganzes Fass davon haben. Keine Ahnung, ob sie das hatte, aber es war wirklich nett, kannst du auch in kein Hotel kriegen. Also beides führt zum Ziel auf unterschiedliche Art und Weise. Ich erzähle euch das, um was deutlich zu machen. Und da möchte ich euch aus dem zweiten Buch Mose etwas vorlesen. Wenn man Kapitel 32 und 33 liest, merkt man, da sind so mehrere Erzählfäden, die so ineinander laufen. Da muss man so ein bisschen gucken, was da zusammengehört genau. Ich lese euch aus Kapitel 33 die Verse 1 bis 3 und 15 und 16 mal vor. Der Herr sprach zu Mose, zieh mit dem Volk, das du aus Ägypten geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich will meinen Engel vor euch hersenden, der die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter vertreibt. Er soll euch in ein Land bringen, in dem Milch und Honig überfließen. Ich selbst aber will nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein eigenwilliges Volk. Sonst könnte es sein, dass ich euch unterwegs vernichte. Da entgegnete Mose, wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Denn woran soll man erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesinnt bist? Doch einzig daran, dass du mit uns ziehst und wir uns deshalb von allen anderen Völkern auf der Erde auszeichnen. Also ich habe das so noch nie so wahrgenommen. Also ringsrum sind bekannte Geschichten. Davor ist die Geschichte, wie Mose auf den Berg steigt und die 10 Gebote, die Tafeln, kriegt. Und das dauert ziemlich lange und weil sie unten das Volk sagt, Mensch, mit Mose, wir warten schon ewig auf ihn, da haben sie ihr goldenes Kalb gemacht und haben sich einen neuen Gott gesucht, weil sie nicht wussten, ob Mose mit irgendwas Brauchbarem wiederkommt. Und nun kommt er wieder, sieht das und schmeißt die Tafeln runter, alles kaputt. Er ist total ärgerlich, Gott ist auch total ärgerlich. Das ist so die Geschichte und Gott ist so ärgerlich, dass er dann eben sagt, dieses Volk, ich kann sie nicht mehr sehen. Wenn ich auch nur einen Fuß in ihre Mitte setze, dann haue ich alles kurz und klein. Was die da abgezogen haben, ist sowas von daneben, es geht nicht. Also halt mich zurück. Wenn ich da reingehe, kann ich für nichts garantieren. Aber Gott erinnert sich an sein Versprechen, das er Abraham gegeben hat. Das ist ja die Zeit her. Ich habe mal versprochen, ich führe dich, ich mache dich zu einem großen Volk und ich werde dich in ein Land führen, wo ihr leben könnt, wo ihr es gut habt. Das ist immer dieses Bild, wo Milch und Honig fließen, also wo es richtig gut ist. Und da hat Gott nicht gesagt, pass mal auf, das ist jetzt gestrichen, also als Vertragspartner habt ihr euren Teil nicht eingehalten, halte ich meinen auch nicht ein, sondern er hat gesagt, okay, ich habe es versprochen und ich tue es auch. Aber er sagt, ich schicke einen Engel voraus und der sorgt dafür, dass ihr ohne Probleme ankommt. Euer Hotel ist gebucht, die Strecke ist gut ausgebaut, also ihr kommt an, ich schicke jemand voraus, der macht alles schon paletti, ihr habt keinen Stress. Sagt Gott, aber ich komme nicht mit. ich habe mich gefragt, warum will Mose eigentlich, dass Gott in ihrer Mitte bleibt? Wenn er sagt, also wenn du nicht mitkommst, dann lass uns lieber hier bleiben. Dann lieber nicht in das gelobte Land. Und ich habe mal nachgedacht und gemerkt, dieser Engel, der vorausgeht, da habe ich gedacht, ja, meine Gebete sehen oft aus, das sind diese Engelgebete. Herr, vor mir liegt ein Problem, schicke doch einen Engel, der das beiseite räumt, oder mach du es selbst, aber nimm es weg. Ich habe diese Sorge, nimm es weg. Ich habe Angst vor dieser Begegnung, nimm es weg. Ich habe so ein riesig stressiges Projekt, was ich noch irgendwie erledigen muss. Nimm es weg, sorg dafür, dass es leicht geht. Darauf konzentriere ich mich, dass mein Weg, den ich gehen muss, der vor mir liegt, dass er leicht geht, dass jemand alles zur Seite räumt und ich wirklich mehr oder weniger stressfrei ankomme. Ich nenne das mal, das sind so die Engelgebete. Und ich muss sagen, ich habe viele davon. Weil es immer irgendwas gibt, was zu bewältigen ist. Irgendwelche Probleme, irgendwelche Sorgen, die da sind, jeden Tag neu. Manchmal sind es immer dieselben, manche sind auch frisch und verändern sich. Herr, mach du, dass das alles weggeräumt ist und ich so ganz geschmeidig ankomme. Und das andere ist, das finde ich so interessant, wenn Mose sagt, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Warum denn nicht? Weil Mose macht dann deutlich, die Begründung ist ja nicht, sonst fühle ich mich irgendwie so einsam oder ich habe mich so an dich gewöhnt oder was auch immer, sondern die anderen, die uns sehen, die anderen Völker, wenn du nicht in unserer Mitte bist, dann sehen sie vielleicht, dass wir, wo wir hingehen, da klappt immer alles irgendwie, ist alles ganz leicht. Aber sie sehen nicht, dass du uns erwählt hast. Sie schauen auf uns, nicht weil wir besonders sind. Er sagt ja Mose nicht mal, damit die endlich mal sich an uns ein Beispiel nehmen, wie man anständig lebt als Volk mit seinem Gott und untereinander. Das kann er alles nicht unbedingt sagen, weil die haben ja gerade das Gegenteil bewiesen. Wo er gesagt hat, wenn du nicht in unserer Mitte bist, dann haben wir keine Strahlkraft für die anderen, die ringsherum gucken. Was ist mit denen, die sehen, dass Gott mit uns ist? Und ich sehe ja nicht nur, dass Gott mit dir oder mit mir ist, weil alles so leicht geht. Dafür brauchen wir nur den Engel. Sondern ich sehe, dass Gott mit dir, mit mir ist, wie ich mit den Sorgen, Nöten, Problemen umgehe, was es mit mir macht, ob es mich wirklich kaputt macht oder ob ich weiß, ich habe hier einen Halt. Wo sich auch Dinge verändern, aber wenn sie sich nicht verändern, dass es mich nicht einfach aus der Kurve haut. Das ist, wenn Gott in der Mitte ist, wo auch diese Beziehung da ist, jeden Tag neu. Herr, hier bin ich. Wo ist mein nächstes Quartier? Was ist mein nächster Schritt? Und was ist mit denen, die auf mich schauen? Also nicht, weil sie argwöhnisch sind, sondern die einfach mich wahrnehmen. Die gucken, wie gehe ich mit diesen Dingen um, die mir jeden Tag begegnen? Wie tue ich das? Und es ist wesentlich, wesentlich tiefer und wesentlich überzeugender, wenn Menschen sehen, wie man mit Problemen umgeht. Das ist etwas, was uns auch begegnet. Stell dir vor, andere schließen sich dem Weg ins gelobte Land an, weil sie merken, dass Gott in unserer Mitte ist, in meinem Leben ist. Und meine Erfahrung ist die wenigsten schließen sich dem an, weil sie das Gefühl haben, bei euch geht alles glatt. Da ist nur Erfolg. Da ist keine Sorge, keine Not, keine Krankheit, keine Tränen. Ich glaube, dass das die wenigsten als anziehend empfinden, sondern wie man mit dem umgeht und sagen kann, Gott ist in unserer Mitte und er bringt uns ins gelobte Land. Vielleicht reicht es zu sagen, ich gehe einfach all inclusive, komme ich an, ich komme auch ins gelobte Land. Aber vielleicht wird es dann nochmal schwierig und vielleicht nochmal traurig, wenn man da ist, wenn man merkt, da waren noch so viele links und rechts, die hättest du gut noch einladen können, mitnehmen können auf den Weg. Ich bin unterwegs, willst du nicht mitkommen? Und wir leben in einer Zeit, wo das nicht mehr selbstverständlich ist, also dass wir alle irgendwie so unterwegs sind, sondern dass die Frage, warum soll ich das? Was kannst du mir denn anbieten? Was macht es denn so schön für dich, unterwegs zu sein mit Gott in der Mitte? Und ich glaube, es ist nicht zuerst eine qualitative Besonderheit, nicht das Bessersein, was Mose auch jetzt gar nicht erwartet, nicht alles leichter zu haben, macht das Besondere aus, sondern die Beziehung zu Gott und damit auch die Beziehung zueinander und der Blick für die, die man mit auf den Weg mitnehmen kann. Diese Begegnung. Es ist manchmal anstrengend. Und ich merke dann, wenn ich auf diesem Weg bin, dass es einfacher ist, mit weniger Gepäck zu reisen. Je mehr Gepäck ich habe, desto mühseliger wird es. Man kann es auch schaffen, aber man merkt dann manchmal, was ist da eigentlich das, was mich hier weiterbringt? Und dann gibt es vielleicht im Leben auch solche Situationen, wo du dann deine Tasche aufmachst und merkst, gute Güte, da sind nur 4 Paar Schuhe drin. Und die muss ich jedes Mal den Berg hochschleppen. Wie blöd bin ich eigentlich? Also es geht auch mit weniger. Also Mose hat erkannt, dass er keinen Schritt ohne Gott machen möchte, weil das eine andere Strahlkraft hat. Das eine hat nur ich und mein Gott und mein Heil. All inclusive. Mach alles frei, damit ich gut und elegant hinkomme. Und das andere ist Gott und ich und die anderen. Das hat auch mit Gemeinschaft zu tun. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und er hat eben nicht gesagt, sich hingestellt, ich mache das mal alles alleine, wäre viel einfacher gewesen, sondern er hat Menschen gesammelt, die Jünger und noch einen erweiterten Kreis, die mit ihm durchs Land gezogen sind, war mühselig, aber das, er wollte Menschen mitnehmen, komm und sieh, lebt mit mir, hört, was ich zu sagen habe und teilt den Alltag mit mir. Und das hat die Menschen verändert. Also beide Möglichkeiten führen ins gelobte Land, aber es ist doch ein Unterschied, ob ich ihn möglichst bequem hinter mich bringen möchte, weil ich mir vielleicht immer einreden lasse, du hast so wenig, das reicht nur für dich, das kannst du nicht teilen. Oder ob ich im Blick habe, diejenigen, die auf dem Weg stehen und schauen. Wäre es nicht schön, sie mitzunehmen und zu begeistern, weil Gott in unserer Mitte ist? Mose hat das begriffen. Und ihm war diese Beziehung wichtig. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns auch vergegenwärtigen sollten. Amen.